Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer, guten Tag. Rechte und rechtspopulistische Parteien haben bei der Europawahl in mehreren Ländern große Erfolge erzielt. Und die bisherigen rechtspopulistischen Parteienbündnisse EKR und ID sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie Klimapolitik als positiv bewerten. Teilweise wird der menschengemachte Anteil am Klimawandel sogar geleugnet. Wie geht es angesichts der Wahlergebnisse voraussichtlich weiter mit der europäischen Klimapolitik und dem Green Deal, der ja eigentlich der europäische Mensch betritt, den Mondmoment werden sollte? Fragen dazu gleich an Lutz Weischer von der Klimaschutzlobbyorganisation German Watch. Die Schweizer wiederum haben klar für einen Kurswechsel in der Energiepolitik zu erneuerbaren Energien gestimmt. Das neue EU-Parlament wird auch die Meldung aus Australien beschäftigen, wo gerade ein großer Freilandversuch mit genetisch verändertem Weizensaatgut begann. Also zum ersten Mal mit einem Nahrungsmittel für Menschen. Und im Verbrauchertipp schauen wir auf die Hausratversicherung. Die Versicherungssumme muss stimmen. Ja, und an erster Stelle fasst jetzt Thomas Spickhofen für uns die europaweiten Wahlergebnisse noch einmal zusammen.
Größte Fraktion im Brüsseler Parlament wird weiterhin die EVP sein, der auch CDU und CSU angehören. Sie konnte sogar noch um ein paar Mandate zulegen und beansprucht eine zweite Amtszeit für Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin. Von der Leyen und EVP-Fraktionschef Manfred Weber wollen nun mit den Sozialdemokraten und den Liberalen über eine Fortsetzung der bisherigen Zusammenarbeit verhandeln. Die Sozialdemokraten, die ihr Ergebnis europaweit halten konnten, haben das ihrerseits auch schon angeboten, allerdings unter der Voraussetzung, dass die EVP nicht mit den Rechtsaußen im Parlament kooperiert. Vor unsicheren Zeiten steht die Fraktion der Liberalen im Europaparlament nach dem Verlust von mehr als einem Fünftel ihrer Mandate und der schweren Niederlage für die liberale Partei Renaissance von Emmanuel Macron in Frankreich. Trotzdem würde es für die drei Fraktionen klar zu einer Mehrheit reichen im Europaparlament. Unterstützung für von der Leyen angeboten haben auch die Grünen, die allerdings europaweit mehr als ein Viertel ihrer Mandate verloren haben. Unklar ist, wie sich das gestärkte Lager der nationalkonservativen bis rechtsextremen Parteien nun sortieren wird. Klare Sieger sind der französische Rassemblement National von Marine Le Pen und die Fratelli d'Italia der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni. Beide gehörten bislang unterschiedlichen Fraktionen an. Die AfD, die kurz vor der Wahl aus der gemeinsamen Fraktion mit dem Rassemblement geworfen wurde, wird mit 16 statt der zuletzt 9 Mandate nach Brüssel zurückkehren. Wo sich die Partei im rechten Spektrum nun anschließt, ist noch offen. Neu im Parlament ist das Bündnis Sarah Wagenknecht, bei dem sich schwer abschätzen lässt, welcher Fraktion es sich anschließen wird.
Thomas Spickhofen fasste für Sie die europaweiten Wahlergebnisse zusammen. Rechte und rechtspopulistische Parteien, die Maßnahmen gegen die Klimaerwärmung oft ablehnen, haben also bei der Europawahl in mehreren Ländern große Erfolge erzielt. Lutz Weischer begleitet noch bis Ende der Woche als Direktor für deutsche und EU-Klimapolitik bei der Klimaschutzlobbyorganisation German Watch die sogenannte kleine UN-Klimakonferenz in Bonn. Erstmal ein kurzer Blick dorthin. Das sind ja Delegierte aus aller Welt und bereiten die große UN-Klimakonferenz im November vor. Hat da jemand auf die Wahlergebnisse geguckt?
Ja, klar. Also das ist ja die zweitgrößte demokratische Wahl der Welt. Und natürlich wird das auch im Rest der Welt aufmerksam verfolgt, wie die EU sich entscheidet und sich aufstellt für die nächsten 5 Jahre. Und gerade in der Klimapolitik ist die Europäische Union ja auch ein ganz entscheidender Akteur.
Genau. Ist der Green Deal denn jetzt ausgebremst? Gibt es weiterhin eine Mehrheit für eine aktive Klimapolitik? Zum Beispiel die Grünen, die das vorangetrieben haben, die haben ja gut verloren.
Klimawandel bleibt ein wichtiges Thema. Das sehen wir auch.
Sagen Sie.
Sagen auch Umfragen. Also die letzte Umfrage, die ich gesehen habe, aus einer Woche vor der Wahl, da sagen 68% der Befragten, Klimawandel ist für sie ein wichtiges oder sehr wichtiges Thema in ihrer Wahlentscheidung. Ich würde es so sehen, wenn 68% der Leute sagen, Klimawandel ist für mich ein wichtiges Thema und nur 12% wählen die Grünen, folgt ja im Umkehrschluss, die Leute trauen den anderen Parteien auch was zu in der Klimapolitik, aber erwarten auch von den anderen Parteien was in der Klimapolitik. Das heißt, das ist eben tatsächlich eine Aufgabe für die Parteien der politischen Mitte, die ja weiterhin zusammen eine klare Mehrheit im Europaparlament haben und deswegen zusammen den Green Deal auch weitertreiben müssen.
Ich wollte noch mal nachfragen, ein bisschen Parlaments Zeit gibt es ja noch bestimmte Gesetze wie das Naturwiederherstellungsgesetz, was auch nach den Bauernprotesten und ganz besonders von der konservativen Mitte ausgebremst wurde. Haben die noch eine Chance, in irgendeiner Form durchgesetzt zu werden? Mehr Natur ist mehr natürlicher Klimaschutz, wäre ja vielleicht hilfreich.
Also das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur ist durchs Parlament. Das ist im Parlament final abgestimmt und eben hat am Ende auch eine Mehrheit gefunden, was durchaus auch eine Niederlage
ist. Ja, aber es fehlt ja noch der Rat.
Genau, es fehlt der Rat der Mitgliedstaaten. Der kann das noch beschließen. Das steht da weiter auf der Agenda. Und es wäre gut, wenn es kommt, denn wir brauchen auch die Natur im Kampf gegen die Klimakrise dringend.
Jetzt gab es vorher im Deutschlandfunk die Sendung, gibt im Deutschlandfunk die Sendung Kontrovers. Da wurde gerade 1,5 Stunden diskutiert und da wurde eben gesagt, das Machtzentrum der Rechten ist nicht das Europäische Parlament, sondern dieser Rat. Also haben wir insgesamt eine Verschiebung weg von mehr Klimaschutz?
Wir haben auf jeden Fall politische Bedingungen, in denen es schwieriger wird für Klimaschutz. Aber wie gesagt, ich sehe nicht, dass sich das vom Klimaschutz wegverschiebt, weil die Erwartungen der Leute sind ja ganz klar, dass sie wollen, dass die EU weiter Klimaschutz macht. 40% der Befragten sagen, sie wollen, dass die EU mehr Klimaschutz macht. Mit der Physik lässt sich schwer diskutieren. Ja? Also die Klimakrise ist real, sie findet statt. Wir sehen es gerade wieder mit den Hochwassern in Süddeutschland. Wir sehen, dass die EU, dass die USA und China massiv in Klimatechnologien investieren, ihre Industrien da subventionieren, Europa den Anschluss zu verlieren, droht. Also wenn ich will, Wohlstand zu sichern für meine Bürgerinnen und Bürger, die europäische Wirtschaft zu stärken, Europas Sicherheit und Unabhängigkeit zu stärken, nicht mehr von Importen, von Autokraten abhängig zu sein, dann muss ich den Green Deal weitertreiben. Das ist einfach, an diesen Fakten hat sich ja nichts geändert und an der überwältigenden Unterstützung der Bevölkerung für gute Klimapolitik auch nicht.
Müsste man denn dann oder müsste Europa dann auch in einen Subventionswettlauf einsteigen?
Europa hat eigentlich eine sehr kluge Klimapolitik. Die CO2-Bepreisung, Subventionen und Ordnungsrecht, also Regeln, Gebote, Verbote kombiniert und nicht nur auf Subventionen setzt. Das heißt, das europäische Modell ist günstiger zu haben und auch das wirtschaftlich effizientere. Das muss Europa fortsetzen. Deswegen kein Subventionswettlauf, aber ja, es braucht Investitionen für die Klimawende und dafür muss es auch europäisches Geld geben in den nächsten 5 Jahren.
Der Bundesverband der deutschen Industrie fordert in Europa auf europäischer Ebene Ökologie und Wettbewerb besser auszutarieren. Haben Sie da eine Idee, wie Sie denen entgegenkommen könnten?
Ja, austarieren suggeriert, als gäbe es hier einen Widerspruch. Aber ich glaube, das Gegenteil ist richtig. Also wenn ich dafür sorge, dass die Industrie sich auf den Weg zur Klimaneutralität begibt, dann ist das erstens ein Anreiz dafür, effizienter zu werden. Effizienz lohnt sich in der Regel ja auch wirtschaftlich, wenn ich mit weniger Mitteleinsatz mehr produzieren kann.
Aber erstmal ist es aufwendig und auch mühsam.
Richtig, aber man muss jetzt investieren, um in der Zukunft ein Geschäftsmodell zu haben und Produkte zu haben, die der Rest der Welt noch kaufen will. Deswegen würde ich da sagen, ein kluger Green Deal, der ambitioniert fortgesetzt wird, ist eben auch die beste Wirtschafts- und Wettbewerbspolitik.
Müsste von europäischer Seite auch mehr für den sozialen Ausgleich getan werden?
Ja, ich glaube, das sehen wir auch durchaus an diesem Wahlergebnis. Es gibt Frust, Ärger, Wut über Politik und PolitikerInnen. Und der hat schon durchaus auch damit zu tun, dass viele Menschen das Gefühl haben, da ist gerade eine große Veränderung, eine große Transformation im Gange. Und sie werden da nicht unterstützt, das auch mitmachen zu können. Also wir haben große Unterstützung insgesamt für Klimaschutz, aber nicht unbedingt für einzelne klimapolitische Maßnahmen. Und das liegt häufig daran, dass das Maßnahmen sind, die als ungerecht empfunden werden.
Siehe die Diskussion um das Heizungsgesetz und auch die Wahlergebnisse, die die AfD in Ostdeutschland sehr stark stärken. Vielen Dank für diese Antworten an Lutz Weischer von der Klimaschutzlobbyorganisation German Watch.
Vielen Dank.
Einmal ja und dreimal nein. So gingen am Sonntag in der Schweiz große Volksabstimmungen aus. Darunter auch eine zum Klimaschutz. Aus Genf berichtet Katrin Hondl.
Der Widerstand der wählerstärksten Partei der Schweiz, der SVP, überzeugte die Schweizerinnen und Schweizer nicht. Eine deutliche Mehrheit von nach Hochrechnungen 69% stimmte beim Referendum für ein neues Stromgesetz, das die Nutzung erneuerbarer Energien voranbringen soll, also den Aus- und Neubau von Wasserkraft-, Solar- und Windenergieanlagen. Das klare Ja zum Stromgesetz sei ein wichtiger Erfolg für die Energiewende in der Schweiz, kommentierte die Umweltorganisation Greenpeace. Wie erwartet chancenlos mit 75% Nein-Stimmen war dagegen eine sogenannte Freiheitsinitiative aus der Corona-Zeit, die ein grundsätzliches Impfpflichtverbot gefordert hatte. Deutlich abgelehnt wurden Reformvorschläge zur Finanzierung der Gesundheitsversorgung. Eine Kostenbremse-Initiative der Mittepartei wurde mit mehr als 60% der Stimmen abgelehnt. 57% Nein-Stimmen gab es für den Vorschlag der Sozialdemokraten, die in der Schweiz zuletzt stark gestiegenen Krankenkassenbeiträge zu deckeln. Bei der Volksabstimmung zeigte sich einmal mehr der sogenannte Rösti-Graben. Die französischsprachige Westschweiz sowie das Tessin stimmten mehrheitlich für die Deckelung der Krankenversicherungsbeiträge und wurden also von der Deutschschweiz überstimmt. Neben den 4 nationalen Vorlagen kamen auch zahlreiche regionale Initiativen zur Abstimmung. So hat der Kanton Genf mit einer Mehrheit von knapp 85% der Stimmen beschlossen, Hasssymbole im öffentlichen Raum zu verbieten. Damit ist Genf der erste der 26 Schweizer Kantone, der das öffentliche Tragen des Hakenkreuzes verbietet.
Viele Volksabstimmungen in der Schweiz, darunter eine positiv für den Klimaschutz, Katrin Hondl berichtete. Feuersalamander fallen auf. Sie sind schwarz mit leuchtend gelben und orangenen Flecken. Doch zu sehen bekommen wir sie immer seltener, denn die Amphibienart ist bedroht, so wie viele Amphibienarten. Noch gibt es Populationen, vor allem in den Laubwäldern der Mittelgebirge entlang von sauberen kleinen Bächen. Doch die Lebensräume werden immer kleiner und eine neue Bedrohung ist dazu gekommen. Leonie Sontheimer war bei einer Schutzaktion in Bayern dabei.
Frühling, das bedeutet Wanderzeit für die Feuersalamander. An einem sonnigen Freitagnachmittag im bayerischen Landkreis Rosenheim bereitet Stefanie Mühl am Rand eines Waldstücks eine Aktion zum Schutz der bedrohten Amphibienart vor. Mühl streut ein pinkes Pulver in einen großen schwarzen Bottich voller Wasser und steigt hinein.
Genau, also ich desinfiziere meine Gummistiefel mit Wirkon S. Das ist ein scharfes Desinfektionsmittel gegen alles mögliche Bakterien und Sporen. Und dann kann man zum Bach gehen oder in den Feuersalamander-Lebensraum und muss keine Bedenken haben, da irgendwelche Pilzsporen noch mitgetragen zu haben.
Stefanie Mühl arbeitet für den Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern. Sie koordiniert hier im Alpenvorland das Feuersalamander-Projekt. Die wohl bekannteste Art der Schwanzlurche verliert in Bayern immer mehr Lebensräume durch Land- und Forstwirtschaft und die Versiegelung von Flächen. Und nun kommt noch eine neue, gravierende Bedrohung hinzu. Ein eingeschleppter Hautpilz.
Dieses Besal ist einfach eine Abkürzung für einen Sporenpilz mit einem sehr unaussprechlichen Wort. Und der rottet die Feuersalamander tatsächlich aus. Also der tötet die innerhalb von ein paar Tagen.
Für Menschen ist der Pilz ungefährlich, doch sie können ihn übertragen. An Wanderschuhen, Fahrrad- oder Autoreifen gelangen die Sporen von einem Lebensraum in den anderen. Wanderer sollten deshalb unbedingt auf den Wegen bleiben und ihre Schuhe desinfizieren, sagt Mühl.
Wenn man eine Flasche Ethanol einfach am Auto hinten drin hat und seine Schuhe schnell ansprüht, wäre das schon eine große Hilfe.
BürgerInnen können den Naturschutzverbänden außerdem helfen, indem sie Funde von Feuersalamandern auf einer Plattform online melden.
Bitte keine Toten über Fahnen melden, weil dann wären wir nimmer fertig. Wenn es ein Toter ist, wo man offensichtlich weiß, der kann nicht überfahren sein, weil er mitten im Wald oder sowas liegt, bitte unbedingt melden, weil es einfach ein Verdacht sein könnte.
Doch nicht nur Autos und der Hautpilz gefährden den Feuersalamander. Auch Folgen der Klimakrise wie Dürre und Starkregen erschweren das Überleben.
Also wir haben ganz viele Gebiete, wo die Quellbäche während der ganzen Periode austrocknen und die Larven einfach keine Chance mehr haben. Also die können eine Trockenperiode im Bach nicht überstehen. Dann gibt es auch wieder Probleme mit Starkregen, so wie letztes Jahr im April und ich glaube im Sommer auch nochmal, wo sehr viele Larven verdriftet. Also die reißt den ganzen Bach runter und dann werden sie irgendwo ausgespült.
In den letzten Wochen ist Mühl fast täglich im Einsatz für die Feuersalamander. Bei der heutigen Aktion helfen ihr Freiwillige von einem örtlichen Reitstall und dem Bund Naturschutz. Auf einer Lichtung liegen viele Äste von Nadelbäumen kreuz und quer. Ein kleiner Quellbach schlängelt sich hindurch. Doch die Nadeln versauern das Wasser. Das ist schlecht für die vielen Wasserorganismen, von denen sich der Feuersalamander ernährt. Die 15 Freiwilligen ziehen die benadelten Äste deshalb heraus und legen Laubholz zum Verlangsamen des Wassers hinein. So wird zumindest ein Lebensraum für die Feuersalamander verbessert, die hier, wenn alles gut geht, ihre Larven ablegen.
Es berichtete Leonie Sontheimer. Auf Europas Feldern landet bislang kein gentechnisch verändertes Saatgut. Bislang herrschte die Meinung vor, dass die Risiken der grünen Gentechnik in der Landwirtschaft noch nicht ausreichend erforscht seien. Und warum brachial ins Erbgut eingreifen, wenn die bisherigen Züchtungstechniken ebenfalls gute Ergebnisse bringen? Doch die EU-Kommission hat bereits angefangen, die Weichen in eine andere Richtung zu stellen. Begründung: Die heutigen Eingriffe in das Erbgut sind schonend und sehr gezielt möglich. Und angesichts der Klimakrise und von Wetterextremen braucht es die neuen Methoden, die unter Bezeichnungen wie CRISPR-Cas oder Genschere laufen. Australien ist uns dabei schon einen Schritt voraus. Dort hat ein Großversuch im Freiland mit genetisch verändertem Weizen begonnen. Andrea Stummer berichtet aus Down Under.
Hochbetrieb für die australische Landwirtschaft. Die Farmer säen auf ihren Feldern das Wintergetreide aus. An ausgewählten Standorten sind darunter diesmal aber auch speziell behandelte Sorten aus dem Labor. Der halbstaatliche Saatgutzüchter Intergrain startet einen Großversuch mit gentechnisch editiertem Weizen, entwickelt vom US-Agrartechnikunternehmen Inari. Anders als bei der Genommodifizierung wird bei der Editierung keine fremde DNA in die Pflanze eingebracht, sondern im Erbgut werden anhand gezielter Eingriffe bestimmte Eigenschaften deaktiviert und auch aktiviert. In Deutschland spricht man umgangssprachlich auch vom Einsatz der Genschere. Das ermögliche, sagt Ponsi Trivisvavet von Inari, Gene der Pflanze zu optimieren.
We design the seeds so they can take less land, less water and less fertilizer.
Wir manipulieren das Saatgut, sodass es weniger Land, Wasser und Dünger braucht. Das Geneditieren kommt der herkömmlichen Art, Pflanzen zu züchten, näher als andere Methoden. Das Ziel sind widerstandsfähigere und nährstoffreichere Pflanzen, die schneller wachsen und höhere Erträge bringen.
So they can grow faster and then they can essentially provide better productivity.
Gentechnik ist in Australiens Landwirtschaft kein Schimpfwort. Kürzlich wurde weltweit erstmals eine genetisch veränderte Bananensorte zum Verzehr zugelassen. Außer im Bundesstaat Tasmanien ist in Australien der Anbau von 3 genveränderten Nutzpflanzen erlaubt. Von Raps, Baumwolle und von Färberdisteln. Genethiker wie die Ökologin Kirsty Paris fordern jedoch Hände weg von Weizen. Der sei, anders als etwa importierte genveränderte Sojabohnen und Mais für Tierfutter, ein Grundnahrungsmittel für Menschen.
It's our staple and it's a huge export crop. And what we've seen with canola contaminating.
Weizen ist unser Hauptgetreide, auch was Exportmengen betrifft. Käme es, wie es bei Raps passiert ist, zu einer Auskreuzung von herkömmlichem mit gentechnisch verändertem Weizen, dann wäre das fatal. Biobauern würden aus dem Markt gedrängt. Brotsorten, Nudeln, der Pausenlunch unserer Kinder. Bald wäre dann alles genetisch modifiziert. Das ist mir nicht geheuer.
And every time we have our bread and pasta and noodles and make our kids lunches, they'd be eating GM. So we're really concerned.
Australien ist einer der größten Weizenexporteure der Welt. China, Indonesien, Vietnam und die Philippinen sind die Hauptabnehmer, vor Argentinien, Brasilien, Japan und Neuseeland. Allesamt Länder, die gentechnisch verändertes Saatgut zulassen. Mindestens 10% mehr Ertrag verspricht sich Tress Walmsley, die Geschäftsführerin des australischen Saatgutherstellers Intergrain, von hunderten neuen geneditierten Weizensorten, die in den kommenden Monaten im Freiland getestet werden. Neue Märkte, auch in Europa, zu erschließen, sagt Walmsley, hänge aber auch von politischen und nicht nur von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab.
Not all of our export destinations are as progressed on their regulatory thinking where gene editing sits.
Nicht alle unsere Ausfuhrmärkte erlauben derzeit den Import von genetisch verändertem Weizen. Deshalb spielen wir mit offenen Karten. Wir wollen nicht, dass die australischen Weizenproduzenten eine böse Überraschung erleben, wenn wir unser erstes Produkt auf den Markt bringen.
We want the Australian industry to have no surprises when we actually launch our first product.
In Ländern wie den USA und Japan setzen die Aufsichtsbehörden oft geneditierte Nutzpflanzen denen aus konventioneller Züchtung gleich. Auch China, der weltgrößte Weizenproduzent und Verbraucher, hat kürzlich eine genetisch veränderte, gegen Mehltaupilz resistente Weizensorte zum Anbau zugelassen. Die EU wartet noch ab. Andrew Whitelaw ist Agrarmarktanalyst in Canberra. Wegen gestiegener Produktions-, Dünger- und vor allem Frachtkosten glaubt er nicht, dass australischer, geneditierter Weizen in absehbarer Zeit auf den europäischen Markt kommen wird.
The grain market has pretty much collapsed in the last 6 months.
In den letzten 6 Monaten ist der Preis für Weizen eingebrochen, weil der Markt von Russland und der Ukraine geflutet wird. Es gibt ein weltweites Überangebot. Aber sollte sich das künftig ändern, ist Australien, auch durch die Genversuche, in einer beneidenswerten Position. Denn dann stehen die Käufer schnell Schlange und bezahlen jeden Preis.
So there will be other buyers waiting in line to pick up this grain pretty quickly at a price.
Die bisher im Gewächshaus gezogenen geneditierten Weizensorten werden an 45 Versuchsstandorten überall in Australien gepflanzt. Spätestens in 3-4 Jahren sollen die ersten Produkte marktfähig sein. Als eine der Antworten auf Fragen der Nahrungsmittelsicherheit, der Nachhaltigkeit und der Ertragskraft einer modernen Landwirtschaft.
Andrea Stummer über Australiens großen Freilandversuch mit genetisch verändertem Weizen. Eine Hausratversicherung brauchen all jene, die ihr Hab und Gut nach dem Verlust nicht ersetzen könnten, zum Beispiel nach dem Hochwasser. Was wohl auf viele zutrifft, weshalb die Stiftung Warentest diese Versicherung für wichtig hält. Und da sich Lebensumstände bekanntlich immer mal ändern, sollten Versicherte ihre Hausratversicherung und den hier garantierten Schutz nach ein paar Jahren überprüfen. Dieter Nürnberger mit dem Verbrauchertipp.
Feuer, ein Einbruchsdiebstahl oder auch Wasserschäden. Passieren kann vieles. Und wer eine Hausratversicherung hat, baut darauf, dass Schäden an Hab und Gut ersetzt werden. Im Idealfall zahlen die Versicherer nach einem Schadensfall grundsätzlich den Neuwert, was ebenso für gebraucht gekaufte Dinge gilt. Besonders wichtig ist es, dass die Versicherungssumme stimmt. Schon vorhandene alte Verträge sollten deshalb regelmäßig überprüft werden, rät Philipp Horschelewski, Versicherungsexperte bei der Stiftung Warentest.
Über die Jahre kommt es ja vor, dass der Hausrat wächst und an Wert gewinnt. Das kann dann irgendwann den ursprünglich vereinbarten Versicherungswert übersteigen und dann haben Versicherer die Möglichkeit zu kürzen, wenn es zum Schadensfall kommt. Versicherer zahlen dann eine anteilig gekürzte Entschädigungssumme und zwar auch bei kleineren Schäden.
Ist die Versicherungssumme zu gering, wird von Unterversicherung gesprochen. Ist sie zu hoch, von Überversicherung. Hier wäre dann die Police unnötig teuer. Der Preis hängt vom Anbieter, von der Versicherungssumme und dem Wohnort ab. Dort, wo viele Einbrüche erfasst werden, ist es teurer. Die Warentester untersuchten rund 250 Angebote von 89 Versicherern. Sie bieten in der Regel Basis-, Komfort- oder Premium-Tarife an.
In der Regel reicht der Basisschutz aus. Wichtig ist, dass die Versicherungssumme stimmt. Kurioserweise haben wir aber festgestellt, dass es einige Anbieter gibt, bei denen der Premium-Tarif tatsächlich günstiger ist als der Basistarif.
Die Angebote sollten deshalb im Detail verglichen werden. Einige Tarife schützen beispielsweise auch Gartenmöbel im Freien, andere nicht. Die Stiftung Warentest stellt Mindestanforderungen an Policen, die sie empfiehlt. Beispielsweise Tarife, in denen die Versicherer von vornherein auf die Anwendung der Unterversicherungsklausel verzichten. Und es sollte auch geleistet werden, wenn Schäden durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurden. Philipp Horschelewski.
Grob fahrlässig handelt, wer seine Sorgfaltspflichten in grobem Maße verletzt. Das heißt, wer seine Waschmaschine laufen lässt und dann die Wohnung verlässt. In den meisten Tarifen ist die grobe Fahrlässigkeit mitversichert. Von 89 Anbietern haben es tatsächlich 86 mit dabei.
In Einzelfällen können neue Verträge auch umfangreicher absichern und mitunter günstiger sein als alte Policen. Und neben den Standardabsicherungen lohnt auch ein Blick auf vertraglich zugesicherte Zusatzleistungen. Auch hier unterscheiden sich die Anbieter. Einige bieten diese ohne Aufpreis an.
In den zusätzlichen Leistungen sind dann meistens enthalten Überspannungen oder auch Erstattungen, wenn es zum großen Schaden kommt und die Wohnung nicht mehr bewohnbar ist. Das heißt, wenn man ins Hotel ausweichen muss oder Lagerkosten hat. Oder ein weiterer Punkt, dass aus einem Auto Dinge geklaut werden könnten.
In der Untersuchung gab es hohe Preisunterschiede. Als günstige Versicherung fiel beispielsweise der Anbieter Schleswiger auf. Und noch ein Tipp. Damit nach einem Schadensfall der Versicherer verlässlich leistet, hilft es, eine detaillierte Liste über beschädigte oder gestohlene Gegenstände einzureichen. Da jedoch bei einem Brand auch Kaufrechnungen oder Fotos verloren gehen können, sollten solche Belege stets auch online gespeichert und gesichert werden.
Die Versicherungssumme beim Hausrat überprüfen, rät der Verbrauchertipp. Was macht die AfD bei jungen Wählern populär? Eine von mehreren Fragen zur EU-Wahl ab 12:10 Uhr. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.